Wir dürfen wieder den Kolosserbrief aufschlagen. In Kolosser Kapitel 1 hatten wir es hauptsächlich mit Zeugnis zu tun. Paulus bezeugt die wahre Christusbotschaft in seinem Interesse für die kolossischen Christen und erzählt ein wenig aus seinem eigenen Leben. In Kapitel 2 lässt er seine Sorge erkennen und korrigiert die falschen Auffassungen, die dort in der Gemeinde eingetroffen sind. Die Gemeinde hat sie noch nicht als solche allzu stark angenommen, aber sie steht in Gefahr, dieses zu tun. Und Paulus stellt also zwei Wege, Gott wohlzugefallen, einander gegenüber. Der falsche Weg ist der, der in falsche Abhängigkeit bringt. Der wahre Weg ist einfach Jesus Christus selbst. Wenn wir uns von ihm abhängig machen, dann werden wir wirklich frei. Wir kommen zu Kapitel 3, wo nun die Kolosser aufgerufen werden, sich nach dieser Christusbotschaft ganz und gar auszurichten. Und er zeigt, was das im praktischen Leben dann bedeutet. Er fängt immer noch mit der Lehre an, geht aber bald zu sehr Praktischem über und zeigt das dann auch am Schluss des Kapitels, wie das in der Gesellschaft aussehen wird. Wir haben also in Kapitel 3, Vers 1 und bis Kapitel 4, Vers 6 verschiedene Aufforderungen zu einer Lebensweise, die der Christusbotschaft entspricht. Dieser Abschnitt kann in 5 Teile aufgeteilt werden. Ich will uns, wie üblich, den Überblick geben. In den ersten 4 Versen bespricht Paulus eine Aufforderung zur rechten Lebensausrichtung. Wenn wir eine richtige Lebensweise führen wollen, dann braucht es die richtige Ausrichtung. Noch einmal will er sie auf Jesus Christus aufmerksam machen. Das ist eigentlich gewissermaßen eine Zusammenfassung dessen, was er schon gesagt hat. Dann wird es sehr praktisch, was die Heiligung betrifft. In den Versen 5 bis 14 geht es um die Umgestaltung der Lebensweise. Nicht so, sondern so. Und da werden Sünden genannt und da werden heilige Tugenden genannt. So sieht das aus, wenn Jesus in unserem Leben Gestalt gewinnt. Darauf folgen einige Kriterien, wonach man sich noch kontrollieren kann. Das ist wichtig. In den Versen 15 bis 17 haben wir Verhaltenskriterien zur Kontrolle unserer Lebensweise. Für uns selbst, aber auch gegenseitig. Und in den Versen Kapitel 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 1, da geschah leider eine unglückliche Kapiteleinteilung. Kapitel 4, Vers 1 gehört eigentlich noch zu Kapitel 3. Also bis dahin geht es um die neue Lebensweise im Rahmen der Gesellschaft. Paulus zeigt, wie das in der Gesellschaft, in mitmenschlichen Beziehungen aussieht. Und in Kapitel 4, 2 bis 6 haben wir abschließende Weisungen. Wenden wir uns den ersten 4 Versen zu, wo es um Ausrichtung geht. Eine Aufforderung haben wir hier zur rechten Lebensausrichtung. Wonach und wie soll man sich ausrichten im Ausleben der Christusbotschaft? Wenn wir Evangelium ausleben, wonach richten wir uns aus? Der Apostel gebraucht an dieser Stelle 2 Ausdrücke. Den ersten in Vers 1. Dort sagt er, sucht. Und dann in Vers 2 Und das ist die Überschrift der drei Verse 2 bis 4, gebraucht er das Wort Sinnen oder Trachten. Und da geht es um das Denken. Suchen und Denken sind die zwei Ausdrücke, die er hier verwendet, um uns zu helfen, uns in rechter Weise auszurichten. Lesen wir nun diese Verse 1 bis 4. Wenn ihr also, und das nimmt dann Bezug auf Kapitel 2, wenn ihr also mit Christus auferweckt wurdet, man ist mit Christus gestorben, aber nicht nur gestorben, sondern auch mit ihm auferweckt, dann gilt es also, dass wir ein neues Leben führen. Wenn wir zusammen mit Christus auferweckt wurden, sagt Paulus, dann sucht das, das droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und jetzt sind wir gefragt, denn Paulus hat dies nicht umsonst geschrieben. Und wir betrachten den Kolosserbrief in dieser Woche nicht nur darum, dass wir unterhalten werden, sondern wir wollen auch vorwärts kommen im geistlichen Leben. Das möchte ich bei uns voraussetzen. Und jetzt muss ich als Verkündiger des Wortes Gottes die praktische Frage stellen, was suchen Sie? Was wollen Sie? Wonach trachten Sie? Was interessiert Sie? Wonach sind Sie aus? Sucht, sagt er. Was sollen wir suchen? Wir sollen das suchen, was droben ist. Das heißt, was im Himmel ist. Droben oder die Höhe oder oben, das sind Ausdrücke, die gebraucht werden, nicht um eine räumliche Gegend zu lokalisieren und zu identifizieren, sondern das sind Ausdrücke, die uns zeigen, was größer ist als wir. Gott ist auch unter uns. Er ist auch in Australien, nicht wahr? Und er ist nicht nur weit weg in Australien, sondern er ist unter uns jetzt hier. Er trägt uns, so steht es geschrieben. Gott ist ein tragender Gott. Also, wir sollen nicht meinen, dass Gott nur oben auf einem großen Stuhl sitzt, mit einem langen Bart und mit einem Stab und sagt, passt gut nur auf, dass ihr euch recht benehmt, seid nur fromm und dann nehme ich euch mit der Zeit hier in den Himmel auf. Aber ihr müsst schuften und tun, damit ihr hier ankommt. Es ist ein schwerer Weg, ich weiß, aber ich warte auf euch. Nee, er ist gekommen zu uns. Und er geht mit uns hier. Aber wir sollen das suchen, was höher ist denn wir. Das heißt, das, was dort ist, wo Christus ist. Er ist erhöht und er sitzt zur Rechten des Vaters. Warum sagt er nicht, sucht Christus? Nun, den haben wir eigentlich. Und doch nicht ganz. Paulus sagt im Philipperbrief, er trachtet Christus zu gewinnen. Was ist droben, wo Christus ist? Was ist da noch? Was hängt mit Christus zusammen? Nun, das können Sie sich erforschen in der Heiligen Schrift. Das ist sehr viel. Was hat mit Jesus zu tun? Seine Heiligkeit sucht sie. Seine Herrlichkeit sucht sie. Sein Sieg ist dort. Er ist für uns gen Himmel gefahren. Sucht diesen. Sucht dort anzukommen und sucht seine Hilfe heute. Stellt euch unter seine Herrschaft und sucht seine Hilfe. Und dann werdet ihr euch in rechter Weise ausrichten. Sucht das, das droben ist, wo Christus ist. Denn er ist es, der den Himmel füllt und ihn ausmacht. Sitzend zur Rechten Gottes. Er ist da für uns heute, nach dem Hebräerbrief ist er unser hoher Priester und gibt uns Gnade zur rechten Zeit. Und diese Gnade, sagt der Hebräerschreiber, sollen wir suchen zu rechter Zeit, damit, wenn es brenzlig wird, dass sie dann da ist. Wir sollen Vorsorge treffen. sucht alles, was Jesus uns geben will in dieser Zeit. Und dann sucht, dort anzukommen, wenn es soweit ist, dass der Herr uns abrufen will. Das Zweite haben wir in Vers 2. Eure Gedanken seien auf das gerichtet, das droben ist, nicht auf das, das auf der Erde ist. Sollen wir also unsere Gedanken überhaupt nicht hier haben? Hier haben wir wieder eins dieser Formulierungen, die man nicht verkehrt auffassen sollte. Man muss die Heilige Schrift in ihrem Zusammenhang betrachten, und man darf nicht einen einzigen Satz zu einer Bibel erheben, die dann in Widerspruch geraten würde zum Rest der Bibel. Wenn Paulus sagt, trachtet nicht nach dem, das auf der Erde ist, dann sagt er nicht, dass wir hier auf der Erde nicht evangelisieren sollten. Dann sagt er nicht, dass der Schöpfungsauftrag, den Gott uns in Kapitel 1 und unsere Bibel gegeben hat, aufgehoben wäre, dass wir die Schöpfung bewahren sollen und sie hüten sollen. Nein, das sagt er nicht. Es kommt hier darauf an, was uns letztlich wichtig ist. Und niemand ist so tüchtig und so fähig, den Schöpfungsauftrag und den Zeugnisauftrag in dieser Welt, in dieser Erde, wo wir Salz sein sollen und Licht sein sollen, niemand ist so fähig, diesen Auftrag hier in dieser Welt wahrzunehmen, als der, der himmlisch gesonnen ist. Man kann nie so himmlisch gesonnen werden, dass man auf der Erde nichts taugen würde. Nein. Haben Sie Ihren Kopf im Himmel, und Sie werden Ihre Füße hier auf der Erde haben. Suchen Sie, Ihre Gedanken bei Jesus zu haben, und Jesus wird Sie aufmerksam machen auf Aufgaben, die gerade nahe vor ihrer Nase liegen, hier auf der Erde. Jesus sagte einmal, hebt eure Augen auf und seht. Wenn wir Jesus anschauen, dann werden wir anfangen zu sehen, was er sieht. Dann sehen wir die Ernte, die es noch gilt zu ernten. Dann sehen wir, was ihn interessiert, Menschen in Not. Dann werden wir die Aufgaben um uns her in rechter Weise sehen. Dann haben wir eine andere Brille, eine ganz andere Perspektive. Von ihm her sehen wir dann diese Welt. Und das ist die gesunde Perspektive. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann haben wir hier nichts zu suchen auf der Erde. Dann könnten wir schon von dieser Erde verschwinden. Dann sind wir untauglich für irgendwelche Aufgaben hier. Und wir bringen nur durcheinander, was Gott hier tun möchte. Eure Gedanken seien auf das gerichtet, das droben ist. Nicht auf das, das auf der Erde ist. Warum? Ihr starbet. Wir sind tot, mit Christus gestorben. Im Römerbrief hörten wir, ist er gestorben, ist er für Sünde gestorben. Aber er lebt, und das lebt er für Gott. Wir sind gestorben für diese Welt. Paulus sagt, die Welt ist zusammen mit Christus mir gekreuzigt worden. Und ich bin der Welt gekreuzigt worden. Die Welt ist nicht mein Hauptinteresse. Ich lebe noch in dieser Welt. Aber sie ist nicht jetzt mein Hauptelement. So wie der Fisch im Wasser lebt und dort zu Hause ist, so ist mein Element die himmlische Welt geworden. Und diese Welt ist nicht mehr mein Zuhause. Ich bin hier, wie jemand gesagt hat, ein Toter auf Urlaub. Ich bin gestorben, habe hier aber noch etwas auszurichten, bis ich dann dort mich einfinden werde. Nicht sollen die Gedanken bei dem sein, das auf der Erde ist. Das heißt, sie sollen sich nicht um die Dinge dieser Erde kreisen. Das ist nicht, was sie band. Denn, Paulus sagt, ihr starbet und euer Leben ist verborgen worden. Ich wünschte, manchmal Übersetzer könnten die Nuancen etwas klarer hervortreten lassen. Wie jemand hat an uns gehandelt, wir sind verborgen worden. Jemand hat mich genommen und hat mich verborgen. In Kapitel 1 sagte Paulus das. Gott hat uns herausgezogen aus dem Bereich der Finsternis und er hat mich versetzt in das Königreich seines Sohnes und dort bin ich geborgen und für die Welt verborgen. Die Welt weiß nicht, woher ich meine Quellen, mein Lebenssaft beziehe. Das kennt sie nicht. Meine Frau durfte längere Zeit mit einer Frau aus derselben Umgegend, nicht weit weg von uns, wohnte sie in Basel, durfte ihr helfen während einer längeren Zeit. Sie hatte gebetet, Herr, sie merkte, ihre Aufgaben waren anders geworden und sie wusste nicht genau, was sie tun sollten. Die Kinder waren weg und sie wollte nicht nur beim Spülstein dort stehen und nur Hausaufgaben machen, sie wollte einen geistlichen Dienst tun. Herr, was für eine Aufgabe hast du für mich? Und dann, das war wohl am selben Tag noch, dachte sie, sie müsste eigentlich zum Postamt gehen. Aber es war gar nicht viel Post dahin zu bringen, das war gar kein großer Anlass, kein besonderer, aber sie sagte, ich gehe. Und dort beim Postamt trifft sie eine Frau, die sie vielleicht irgendwann gesehen hat und sie grüßt sie, war freundlich mit ihr und bald brach sie in Tränen aus. Nicht meine Frau, die andere. Und dann hat sie eingeladen. Du darfst zu jeder Zeit kommen, sagte sie zu ihr. Du darfst morgens früh kommen, du darfst spät kommen, du darfst jederzeit zu mir kommen. Ja. Sie stand in einer Ehekrise. Und es war schon wirklich dramatisch und furchtbar. Und dann kam sie. Sie gab sich für eine Christin aus. Nun, meine Frau hat das vielleicht dann und wann ein bisschen angezweifelt, aber hat sie beim Wort genommen und mit ihr gesprochen, wie wenn sie eine Christin wäre. Und das ging vielleicht so ein Jahr. Immer wieder hat sie ihr geholfen, wenn sie in einer Krise war. Und eines Tages kommt sie zu meiner Frau und sagt, du, ich habe etwas Schlimmes zu erzählen. Ja, was denn? Ich weiß nicht genau, wie das Gespräch ging, aber ich habe etwas zu bekennen. Oh, sagt meine Frau, Vorsicht. Wenn es etwas ist, das ich nicht hören muss, das kannst du dem Herrn sagen. Er weiß das und du kannst ihm das bekennen. Gut. Aber geh nach Hause und geh auf deine Knie und bekenne es ihm als Sünde. Das hat sie getan. Sie ging nach Hause und ging auf ihre Knie und bekannte ihre Sünde Gott. Aber als sie anfing, dies zu tun, stand ihre ganze Sündhaftigkeit ihr vor Augen. Dann kam sie mit ihrer ganzen Existenznot zu Gott. Das war ihre Bekehrung. Und dann wurde sie ganz anders. Sie war verwandelt, diese Frau. Und jetzt ging ein Licht auf und jetzt verstand sie. Und meine Frau hat noch jahrelang mit ihr Kontakt, ab und zu immer noch Kontakt. Wir wohnen aber nicht mehr in Basel, es ist ein bisschen schwieriger. Aber diese Frau hat erkannt, was es heißt, mit Jesus zu leben. Die ist ein glühendes Zeugnis für Jesus Christus. Sie geniert sich nicht überall, bei ihren Verwandten, bei den Kindern ihrer Freunde und so weiter. Sie selbst hat keine Kinder und dann kann sie sich andere Leute widmen. Und sie ist ein helles Zeugnis für Jesus Christus. Aber ihr Mann war immer noch das große Problem. Dann hat meine Frau ihr praktisch geholfen, wie sie mit ihrem Mann zurechtkommen konnte. Und dann hat sie gemerkt, was es heißt, zu sterben. Was es heißt, alles aufzugeben. Und sie kam so weit, wie Paulus das in Kapitel 1 sagt, Geduld mit Freude. Sie konnte ihrem Mann lächelnd ins Gesicht schauen, wenn er Hass zum Ausdruck brachte. Und sie konnte ihm wirklich Liebe zeigen und freundlich sein. Sie hat einen übernatürlichen Sieg gezeigt, bis ihr Mann eines Tages in seiner Ratlosigkeit fragt: Woher holst du deine Kraft? Er konnte sie nicht fertig machen. Er wollte sie so weit bringen, dass er sich von ihr scheiden konnte, dass er einen Anlass hatte. Das ging nicht. Er sagt: Ich gehe nicht von dir. Ich bleibe bei dir. Und das ist lange, es ist jahrelang gegangen, und bis er selbst anfing, die Bibel zu lesen, in die Gottesdienste ging, sogar von selbst, nicht nur mitgeholt wurde. Er ist noch nicht zum Glauben gekommen, aber diese Frau kennt das, vom Himmel her zu leben. Sucht, was droben ist, aber sie musste bereit sein, alles aufzugeben. Sie musste bereit sein, ihr Leben gleichsam dran zu geben. Darf ich noch einmal fragen, wo stehen Sie? Ich weiß nicht, ob das immer klar genug geworden ist, in den vergangenen Tagen dieser Woche, was ich meinte, wenn ich von Jesus sprach und ihn vor allem zu lieben. Lassen Sie mich mal einige Fragen stellen, wenn ich darf. Wenn Sie verheiratet sind, sind Sie schon einmal so weit gekommen, dass sie ihren Partner losgelassen haben, abgegeben haben, dass sie ihn freigestellt haben und er kann tun, was er will. Haben sie es getan? Wären sie bereit, mit ihm zu leben, aber auch ohne ihn, gleichzeitig, wie diese Frau? Wären sie bereit, ihn zu verlieren? Wären Sie bereit, dass er ein Krankheitsfall würde und Sie könnten nie mehr ein richtiges Eheleben führen und Sie hätten jetzt diese Last? Ja, das würde mein Tod sein. Genau da haben Sie es getroffen. Das ist es. Jesus sagt: Wer mir nachfolgen will, der muss bereit sein, heute zu sterben. Kreuztragen heißt nicht sterben. Kreuztragen heißt bereit sein zu sterben. Kreuzigung ist sterben. Aber niemand von uns wird gekreuzigt. Jesus wurde gekreuzigt. Aber wir tragen gleichsam das Kreuz hinter ihm her, in dem Sinn, dass wir bereit sind zu sterben. Haben Sie einmal Ihre Kinder abgegeben? Das kostet was. Ich weiß, was das heißt. Haben Sie Ihre Kinder wirklich losgelassen? Kann Gott mit ihnen tun, was er will? Haben Sie Ihre Kinder in die Hand des Herrn gelegt? Haben Sie all Ihr Eigentum, Ihren Besitz, vom Taschentuch bis zum Bankkonto, alles? Haben Sie einmal alles abgegeben und sagen: Herr, du darfst mir nehmen, was du willst? Dass sie alles, was sie haben, hier an den Fingerspitzen halten. Sie haben es und sie haben es nicht. Sie sind nur Verwalter. Ist ihnen das klar geworden? Sind sie bereit, nur das zu haben und zu bekommen, was der Herr gibt? Und sind sie bereit, auf alles zu verzichten, was er nicht gibt, und froh und dankbar zu sein? Haben Sie Ihre ganze Zeit einmal Jesus Christus gegeben? Nicht nur 12 Stunden, 24, Tag und Nacht. Haben Sie einmal sich hingesetzt oder niedergekniet und gesagt: Herr Jesus, alle 24 Stunden, jedes der 365 Tage und in diesem Jahr wie viel? 66. Alle Tage, alle Stunden jedes Tages gehören dir. Ich verfüge nicht mehr darüber. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, von morgens früh bis abends spät und auch in der Nacht. haben sie ihre Wohnung dem Herrn gegeben. Haben sie es alles abgegeben? Zählen Sie selbst auf, was Sie haben an Energie. Haben Sie Ihre Gesundheit abgegeben, Ihre Kraft? Haben Sie gesagt, Herr Jesus, ich verfüge nicht mehr darüber. Alles ist dein. Woran hängen Sie noch? Ja, prüfen Sie sich selbst. Wenn nicht, seien Sie bereit, geprüft zu werden. Und der Herr wird es tun. Er wird Ihnen zeigen, wo es weh tut, wenn er anfängt zu nehmen. Das wird er klar machen. Und dann danken Sie ihm, Herr, du hast mir es gezeigt. Hier, bitte, nimm es. Wenn Sie heute eine grundsätzliche Entscheidung treffen, Herr, du darfst alles nehmen, dann wird es nicht ganz so schwer sein, wenn es dann später wehtut. Aber die grundsätzliche Entscheidung muss getroffen werden. Alles gehört dir, Herr Jesus. Sucht, was droben ist. Es gibt viele Christen, die können nicht loslassen. Sie haben Jesus Christus angenommen, aber ihre Zeit gehört nicht Jesus. Sie sind nicht bereit zu sterben für Jesus und seine Gemeinde und für eine verlorene Welt. Sie sagen bis hierher und nicht weiter. Wer von Ihnen hat schon einmal gesagt, ja, jetzt reicht's mir aber? Kennen Sie das? Sie waren also nicht bereit zu sterben, nicht wahr? Bis hier und nicht weiter, sagten sie. Ja, wie nennt man das vor der Tür, wo man die Füße abwischt?
Fußabtreter.
Wie?
Fußabtreter.
Viele Leute sagen, das möchte ich nicht sein. Ja? Ich weiß, wie oft ich das schon gehört habe. Ja? Genau das sollten sie bereit sein zu sein. Genau das. Wissen Sie, dass wir kein Recht haben, unsere Rechte zu melden? Sie sagen vielleicht, Paulus hat sich auch nicht alles gefallen lassen. Sie haben vielleicht schon so einige Stellen da kennengelernt. Moment einmal. Nehmen Sie Apostelgeschichte 16. Erst nachdem er sich ganz schön durchprügeln ließ und dann eine Nacht im Kerker verbringen konnte, dann hat er nicht seinetwegen. Er hatte jetzt gezeigt den Behörden, dass es nicht seinetwegen war, sondern die Behörden in Philippi mussten lernen, dass nicht Rom, sondern Gott auf dem Thron ist. Aber er hat gezeigt, er konnte leiden. Wir haben kein Recht, unser Leben hier in dieser Welt zu wahren. Wir müssen immer bereit sein, unser Leben aufzugeben. Lassen Sie sich vom Herrn zeigen, was das in Ihrem Leben heißen würde. Vers 4. Wenn Christus, unser Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Das heißt, wir werden sichtbar werden. Heute sind wir vor der Welt verborgen und für uns selbst sind wir geborgen in Jesus Christus im Jenseits. Der nächste Abschnitt, die Verse 5 bis 14. Dort lesen wir von einer Aufforderung oder zu einer mehrfachen Aufforderung zur Umgestaltung der Lebensweise. Zweierlei legt uns der Apostel hier nahe. Es gilt, wegzutun, beziehungsweise es für weggetan gelten zu lassen. Und zweitens, es gilt anzuziehen. Hier wird das alte Wesen, die alte Lebensweise mit einem Kleid verglichen, das wir abziehen sollten, beziehungsweise nachdem wir es abgezogen haben, nicht mehr anziehen. Lassen wir es dort, wo wir es hingetan haben. Und die neue Lebensweise wird ebenfalls mit einem Kleid verglichen, das wir anziehen sollten, Stück für Stück, so wie wir uns morgens kleiden. Wir sind ja nicht fertige Menschen. Wir sind ganz gerettet, wiedergeboren, aber wir müssen wachsen. Und wir wollen wachsen. Und dazu gilt zweierlei. Nicht nur, dass wir zunehmen in der Erkenntnis und in der Gnade und der Christusähnlichkeit, sondern dass wir gewisse Dinge ablegen, die wir früher getan haben. Grundsätzlich haben wir das alte Wesen abgelegt, wie einen alten Menschen, wie ein altes Wesen. Er ist am Kreuz gestorben, gekreuzigt worden, und wir haben ihn in der Wiedergeburt, in der Bekehrung abgegeben. Und dennoch schleicht es uns hinterher gleichsam, und wir ertappen uns dabei, immer noch so zu tun und zu denken und zu leben wie früher. Paulus sagt, lass das weg, und er nennt auch ganz einiges ganz beim Namen. Wenden wir uns dem ersten zu. Es gilt, wegzutun, beziehungsweise einiges für weggetan zu gelten zu lassen. In den Versen 5 bis 11 haben wir drei Forderungen. Tötet, oder es gelte als getötet. Vers 8, legt ab. Und in Vers 9, lügt nicht. Drei Imperative. Lesen wir Vers 5. Und weiter. Es gelten also als getötet. Luther übersetzt, glaube ich, tötet. Stimmt das? Ja. Man könnte es vielleicht so übersetzen, wenn man es ganz genau nimmt, sollte es heißen, habt getötet. Das heißt, es gelte als getötet, denn wir in der Umkehr zu Jesus Christus haben wir das Kreuz für uns angenommen. Nur, weil wir noch im Wesen Sünder bleiben, müssen wir immer wieder dazu Stellung nehmen und gleichsam immer noch ablegen, das heißt töten, das außer Kraft setzen. Die Sünde soll nicht herrschen über uns. Diesen Aufruf hatten wir schon in der Einleitung gehört, in Römer 6. Das ist eine gute Parallelstelle, die man immer wieder lesen sollte. Es gelten also als getötet, und wenn es noch nicht so ist, dann darf es nachgeholt werden. Eure Glieder, die auf der Erde sind, hier auf der Erde lebt man so. Wer hier seine Welt hat, der lebt so. Aber wer im Himmel seine Welt hat, der lebt nicht so. Aber unsere Glieder, die auf der Erde sind, Sündige, die sind folgende. Hurerei. Nun, das ist ein schreckliches Wort. Aber was bedeutet es? Außereheliche Geschlechtsverkehr. Und jeder Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ist Sünde. Das glauben viele Menschen nicht, aber es ist so. Ein Pärchen kam einmal zu mir, er war Student, glaube ich. Und ihre Frage war, wie kann man wissen, dass man den richtigen Partner hat? So, glaube ich, war die Frage. Und im Gespräch stellte ich fest, sie lebten schon miteinander. Und ich dachte, was wollt ihr noch? Jetzt wollt ihr doch fragen, ob ihr die Richtigen seid füreinander. Ja? Hatten alles vorweggenommen. Das geht nicht. Inzwischen haben sie Buße getan, Gott sei Dank. Hurerei, außereheliche Geschlechtsverkehr. Hauptsächlich vor der Ehe, aber das Wort wird wohl auch für alles gebraucht, das es auf diesem Gebiet gibt. Unreinigkeit, dort wo es anfängt, sexuelle Unreinigkeit. Jede Unreinigkeit ist Sünde. Die Geschlechtsorgane gehören in die Ehe, das heißt, der Umgang mit dem anderen Geschlecht geht und mit diesem Trieb gehört ins Eheleben. Leidenschaft, irgendwelche Leidenschaft, das, was mich band. Böse Lust, Habsucht, das überlappt natürlich von einem zum anderen. Welche Götzendienst ist? Wer hätte das gedacht? Habsucht. Möchten Sie gern haben? Wissen Sie, wozu man die Vorhänge nicht gezogen hat am Sonntag wie früher? In den Läden, Kaufläden? Die Leute wissen, dass am Sonntag Spaziergänge gemacht werden. Ja? Man soll am Sonntag sich anschauen, was man Montag kaufen wird. Nicht wahr? Passen Sie auf, wie Sie diese Dinge sich anschauen. Sie sind nicht gefeit vor Habsucht. Jeder von uns ist Sünder. Dies ist für jeden von uns.
Jeder von uns ist böse im Herzen. Jeder von uns hat den Geschlechtstrieb. Jeder von uns hat ein Mundwerk. Jeder von uns hat Augen, die gern haben möchten, was uns nicht zusteht. Lassen wir uns reinigen. Tun wir weg. Warum? Zwei Gründe. Wegen welcher Dinge der Zorn Gottes kommt über die Söhne des ungläubigen Ungehorsams. Nichtchristen werden für diese Dinge gerichtet werden. Und wenn die gerichtet werden, sollte ich mich nicht mit dem identifizieren, wofür sie gerichtet werden. Ich könnte nämlich von Christus weggezogen werden und unter dasselbe Gericht kommen. Zweiter Grund. Unter welchen auch ihr einst wandeltet, als ihr in diesen Dingen lebtet. Das heißt, für euch ist das Vergangenheit. Warum wollt ihr es wieder Gegenwart haben? Es war einmal so. Es darf nicht mehr so sein. Das sollte hinter uns sein. Deshalb, passt auf, lass es abgelegt sein. Und wenn es irgendwo wieder auftaucht, legt es sofort wieder ab. Seid nicht zufrieden. Jetzt aber, übrigens, mir ist aufgefallen, ich glaube, bei fast jedem dieser genannten Sünden handelt es sich um verkehrte Liebe. Es gibt eine rechte Liebe und es gibt eine verkehrte Liebe. Wilhelm Busch schreibt einmal nach einem Gespräch mit einer Dame, die beklagte, dass die Frau eines Arztes, dürfte es gewesen sein, sich darüber beschwerte, dass sie ein Verhältnis mit ihrem Mann hatte. Und Busch kam nicht aus dem Staunen. Und dann reagierte sie und sagte, kann denn Liebe Sünde sein? Und das war das Thema seines Traktates. Kann denn Liebe Sünde sein? Jawohl. Heute wird Liebe gleichsam zu einem Gott, zu einem obersten Prinzip erhöht. Liebe ist nicht das oberste Prinzip. Liebe ist auch nicht das Wichtigste. Liebe ist auch nicht das Größte, hat Paulus nicht gesagt. Nicht in 1. Korinther 13. Liebe ist die größere unter dreien. Größer denn die anderen zwei. Weisheit ist das Wichtigste. Lesen Sie Sprüche. Seien Sie weise. Von der Erkenntnis eines heiligen Gottes her, was richtige Liebe ist und was falsche Liebe ist. Hass ist unter Umständen auch am Platz. Aber wir müssen lernen, was ist richtiger Hass und was ist falscher Hass. Lesen wir die nächsten Verse. Da geht es um Hass. Jetzt aber sei auch alles abgelegt. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Kennen Sie diese Regungen? Die möchten wir nicht gern zeigen, aber sie sind da, nicht wahr? Wir kennen sie in unserer Brust. Wenn ich mich rasiere, dann komme ich manchmal ins Gespräch. Kennen Sie diese Gespräche? Es wühlt so innerlich, ja? Es wühlt so. Dann hört man den anderen, dann kann antworten. Dann hört man den anderen, dann antwortet man. Ja? So, hin und her. Zorn. Bitterkeit. Bis man in seiner Not zum Herrn ruft und dann so lange ruft, bis der Herr den Sturm stillt und man kann es abgeben. Man kann ihn abgeben, die andere Person. Dritter Imperativ. Belügt nicht einander. Ich habe mich gefragt, was das heißt. Denn die Begründung ist so gründlich, dass ich mich frage, warum diese ausführliche Begründung, Verse 9 bis 11, nur für diesen einen kleinen Imperativ Lügen, das macht doch jeder. Da gibt es nur weiße Lügen, da gibt es schwarze Lügen, da gibt es Notlügen, da gibt es richtige, böswillige Lügen. Ja. Und einige sind so klein wie kleine Mäuschen. Ich höre in diesen Tagen, wie das ein Lieblings-, ein Kosewort ist, ja, Mäuschen, ja. Schön, schöne Mäuschen. Es gibt Lügen, die sind so wie schöne Mäuschen. So zahm, die tun nichts.
Die Damen meinen manche, die würden etwas sagen. Aber ich frage mich, ob Paulus doch in diesem einen Wort viel zusammenfasst, was er schon gesagt hat. Denn Lüge geschieht nicht nur mit dem Mund. Wir können ganz schön mit unserem Benehmen lügen. Wir sind nicht in unserem Verhalten, was wir innerlich sind. Wir sind falsch. Lügt nicht. Das kann so aussehen, dass wir innerlich wie ein Grab aussehen. Das Inwendige vom Grab jetzt, nicht das Äußere. Und äußerlich sehen wir wie das Äußere eines Grabes aus. Sehr schön, gepflegt, fromm, schöner Spruch noch dazu. Jesus sagt den Pharisäern, Schriftgelehrten, so seht ihr aus. Innerlich seid ihr wie die Leichen, die beerdigt worden sind. Äußerlich schöne Grabsteine. Es kann auch umgekehrt aussehen. Wir sind geheiligt, durch Jesus Christus gewaschen, aber unser Leben stimmt nicht mehr damit. Unser Zeugnis sagt dies und unser Handeln sagt das. Wir lügen so oder so. Es gibt verschiedene Arten von Lügen. Warum sollte unser Leben konsequent sein? Stellen wir einmal diese Frage. Warum sollte alles zusammengenommen, was wir seit Vers 5 gehört haben, wollen wir auf keinerlei Linie lügen? Warum? Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen, und eigentlich heißt es, und von euch getan habt, und ihr habt den neuen Menschen angezogen. Mensch ist hier für unser deutsches Ohr etwas irreführend, weil wir dann schnell ins schizophrene Denken kommen, als ob das noch ein Mensch wäre. Ja? Deshalb haben viele Christen Schwierigkeiten mit dem alten Menschen. Sie können ihn nicht ganz ersäufen, sie können ihn nicht kreuzigen, er will nicht einfach weg. Sie können ihn nie ganz loswerden, als ob das so irgendwie ein zweiter Herbert Janssen wäre. Nein, ich bin Herr, ich bin der alte Mensch. Und ich bin gekreuzigt. Ich. Das ist nicht eine zweite Natur. Ich bin es. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und ich bin mit Christus auferstanden. Und meine alte Lebensweise ist da, die darf ich zurücklassen. Alter Mensch ist hier eigentlich die alte Lebensweise, die wird hier Mensch genannt. Weil der Mensch es ist, der lebt, ja, der handelt. Und diese alte Lebensweise, die soll als abgetan gelten, von uns getan werden. Und die neue Lebensweise soll angezogen sein und, das darf nachgeholt werden, wenn es noch nicht so weit ist, welcher, der neue Mensch, erneuert wird. Halleluja. Der kann erneuert werden. Der wird auch manchmal alt, ja. Er wird strapaziert vom Alltag her, aber er darf erneuert werden. Welcher erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbilde des ihn Schaffenden. Ich kann das nicht ganz verstehen. Ich muss das zugeben. Ich kann die Präposition hier nicht ganz verstehen und das Nomen oder den Substantiv Erkenntnis. Aber ich darf das vielleicht mal weglassen. Wir haben ja genug Stoff durchzunehmen. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir dem Ebenbilde gleich würden. Dessen, der diesen neuen Menschen geschaffen hat. Wer hat mich neu gemacht? Jesus. Und ich soll so werden, wie er ist. Hier haben wir 1. Mose 1 wieder. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Im Neuen Testament, Gott schafft den Menschen neu, ihm zum Bilde. Nur jetzt dürfen wir wachsen. Wir werden klein geschaffen, wie Babys. Unsere Neugeburt bringt uns oder macht uns zu kleinen Kindern Gottes. Und nun dürfen wir wachsen in die Ebenbildlichkeit Jesu hinein. Mehr und mehr. In das Ebenbild des ihn Schaffenden. Wo es, haben Sie gehört? Wo in Christus es nicht gibt den Hellenen oder den Griechen. Die Leute des römischen Imperiums,
hießen Griechen, weil die griechische Kultur dort herrschte, und den Juden Nichtbeschneidung und Nichtbeschneidung, den Barbaren, den Skythen, den Sklaven, den Freien, sondern alles und in allen ist Christus. Ausleger vergessen manchmal, dass dies sich nicht auf den Leib bezieht, sondern auf den Geist, der vom Heil heute erfasst ist. Der Leib ist nicht in Christus. Mein Geist ist in Christus, meine eigentliche Persönlichkeit, ich, aber nicht mein Zelt. Mein Zelt wird noch einmal vom Heil erfasst werden und wird verwandelt werden, wird neu geboren werden, wird neu geschaffen werden. Er ist noch Kanadier. Deutschsprachig, meine Zunge spricht Deutsch. Deutsch ist meine Muttersprache. Mein Leib ist deutsch, in dem Sinne, ja. Meine Kultur gewissermaßen. Ich bin eigentlich nicht nur Doppelkultur und doppelsprachig aufgewachsen. Ich bin nach dem Geschlecht männlich, ja. Und räumlich so und so groß, ja. Ich nehme so und so viel Platz ein. Aber innerlich sind wir alle eins. Ist kein Unterschied. Innerlich sind wir weder weiblich noch männlich, weder deutsch noch kanadisch, weder groß noch klein in einem gewissen Sinne. Wir sind alle eins in Jesus Christus. Wir dürfen wachsen, aber im Grunde sind wir alle eins in Jesus Christus. Im Wesen ist keiner andere als der andere. In der Ausdrucksweise sind wir verschieden. Und da ist große Variation, die nicht zur Kollision, sondern zur Harmonisierung führt. Und das ist schöne Musik, also eine große Vielfalt. Aber im Wesen sind wir eins in Christus. Äußerlich aber gehören wir noch in diese Welt. Und da ist der eine ein Barbare, das heißt ein Ausländer. Ich bin ein Ausländer hier in Deutschland. Ich bin ein Barbare. Ja, man sollte das eigentlich anders übersetzen. Ich sollte das als Ausländer vielleicht übersetzen. Die einen sind noch Juden, die einen sind beschnitten, die anderen sind nicht beschnitten, ja. Das gilt für den Leib, das Äußere, das Leben in dieser Welt. Aber in Christus sind wir neu geworden. Und deshalb sollten wir nicht ein falsches Leben führen. Wir sollten nicht voreinander eine Lüge leben. Weder sprechen, noch zum Ausdruck bringen in unserer Lebensweise. Und jetzt kommt die andere Seite. In der Umgestaltung der Lebensweise gilt es anzuziehen. 12 bis 14. Es sei also von euch als Erwählten Gottes angezogen. Paulus motiviert. Er sagt, schaut einmal, ihr seid von Gott erwählt. Was heißt erwählt? Das ist so ein theologisch befrachtetes Wort, das so schwer belastet, so befrachtet ist, dass es fast unterzugehen droht. Nun, mit der Frage wünsche ich, würde es untergehen. Wir hätten ein neues Wort. Das Wort erwählt ist nicht ein theologisches, prädestiniertes Wort, sondern das Wort erwählt bringt zum Ausdruck die Liebe Gottes. Paulus sagt einige Verse weiter, Männer, liebt eure Frauen. In meinen Notizen steht, das schließt alle Frauen anderen Frauen aus. So. Muss ich alle anderen Frauen hassen? Sie verstehen, ja? Es gibt Liebe und dann gibt es noch Liebe. Das ist ein Unterschied. Liebe darf selektiv sein. Gott liebt alle Menschen. Aber er liebt die, die er gewinnen konnte, ganz besonders, wie ein Mann seine Frau liebt. Deshalb wird die Gemeinde mit einer Ehefrau verglichen. Aber Gott liebt alle Menschen, aber nicht so, wie er uns liebt. Das ist anders. Seine Liebe zu uns ist anders. Erwählt heißt, er hat uns vorzüglich gemacht aus Liebe. Erwählt ist nicht ein Ausdruck, der bestimmt, wo man die Ewigkeit verbringt. Erwählt ist ein Ausdruck, der besagt, was Gott mit uns aus Liebe getan hat, als wir zu ihm kamen. Ja, aber Sie sagen vielleicht, wir wurden doch in Ewigkeit erwählt. Ja, da hat er das schon gewusst und in Gedanken hat er das schon vorweg mit uns getan. Aber er wusste auch, mit wem er es tun konnte. Er hat uns nicht die Entscheidung abgenommen. Nee, nee. Die Entscheidung ist unsere. Und mir war sehr wichtig, dass gerade ein reformierter Theologe, denn die Reformierten legen ja so großen Wert auf die Prädestination, gerade ein reformierter Theologe, wie Dr. Schäfer sagte, dass die Entscheidung eines Menschen, der im Ebenbilde Gottes geschaffen ist, bleibt ein Geheimnis. Aber sie ist seine Entscheidung. Und ob sie in der Ewigkeit sein werden oder in der Hölle, das wird ihre Entscheidung sein und nicht Gottes Entscheidung. Er wird Ja oder Nein zu Ihnen sagen, je nachdem Sie auf seinen Ruf hin geantwortet haben. Aber Sie entscheiden, wo Sie hingehen. So spricht die Schrift. Deshalb ruft Gott und vergewaltigt nie, nie. Und sagt zu Israel, warum wollt ihr sterben? Ihr wollt, nicht ich. Gott will nicht unseren Tod. Er will unser Leben. Aber wenn wir uns erwählen lassen, dann macht er uns aus Liebe vorzüglich, dann verändert er uns, sodass wir dann liebenswürdig sind. Und wenn das geschehen ist, sagt Paulus, dann geziemt sich ein entsprechendes Verhalten, eine entsprechende Lebensweise. Dazu ruft er auf. Ferner sagt ihr, seid ihr Heilige, das heißt Gott zugeordnet, gereinigt. Ihr seid geliebt. Wenn Kinder wissen, dass sie geliebt sind, dann reagieren sie ganz anders auf Imperative, nicht wahr? Wenn sie merken, der Lehrer liebt sie, dann reagieren sie ganz anders, wenn Aufgaben kommen. Paulus sagt auch im Epheserbrief, Kapitel 5, als geliebte Kinder, ihr seid geliebt, das sollte uns helfen zu reagieren. Denken Sie darüber nach, was es heißt, geliebt zu sein. Als solche, als Erwählte, vorzüglich Gemachte, als Heilige und Gereinigte, als Geliebte. Zieht an und lasst angezogen sein, was? Herzliches Erbarmen. Das heißt, von innen soll diese Erbarmung kommen. Erbarmt euch einander. Seid barmherzig, nehmt euch einander an in der Not. Lasst es euch nicht egal sein, wenn jemand in Not ist. Lasst es euch um den anderen zu tun sein. Leistet euch den Schmerz, Mitleid zu haben mit dem anderen. Fühlt mit ihm. Das kommt nicht von selbst. Meine lieben Geschwister, lernen wir, bemühen wir uns zu lernen, uns in die Gefühle, in das Gemüt eines anderen zu versetzen. Versuchen wir einmal zu verstehen, warum er so reagiert, warum er so spricht, warum er jetzt Mühe hat. Ja? Erbarmen. Freundlichkeit, die Art eines Freundes. Demut, richtige Selbsteinschätzung. Sanftmut, richtige Nächsteneinschätzung. Langmut, Demut und Sanftmut in die Länge gezogen. Einander ertragend, aber der ist so schwer. Und da hören wir immer wieder von diesem Poster, das kleine Mädchen in den anderen oder irgendwo, das man da sieht. Kennen Sie das Poster? Es ist mein Bruderchen, der ist nicht schwer. Und wenn es der Bruder und die Schwester ist, dann ist es leichter. Aber dazu sind wir gerufen, zu ertragen, zu tragen und euch gegenseitig aus liebender Gnade vergebend, wenn jemand gegen eine Klage hat. Haben Sie gehört? Nicht, wann er um Vergebung bittet, sondern wann Sie meinen, ein Recht zu haben, eine Klage gehen zu haben. Wenn Sie das merken, dass Sie innerlich tendieren, ihn anzuklagen, er hat sich verschuldet, dann seien Sie sofort bereit, ihn zu entlassen, ihn gehen zu lassen. Vergeben, gnädig sein. Das können wir nicht, das kann nur Jesus uns schenken. So wie Christus euch in Gnade vergab, so tut auch ihr es. Über dieses alles zieht an die Liebe. Agapao-Liebe. Diese Liebe, die höher ist denn alle, jede andere Liebe. Es gibt ja bekanntlich im Griechischen drei Wörter für Liebe. Die Liebe eines Freundes, die Liebe in der Ehe und die Liebe, die über allem steht. Die über alle Liebe, andere Liebe hinausgeht. Die ideale Liebe. Welche das Band der Vollkommenheit ist. Sie ist wie der Gurt, der alle Kleider zusammenhält. Wir haben ja verschiedene Kleidungsstücke angezogen. Und die Liebe ist der Gurt, der alles zusammenhält. Die Liebe ist das umfassende Kleidungsstück. Das ist der Mantel, gleichsam, der über alles gezogen werden darf. Die Liebe umfasst alle anderen Tugenden. Und jetzt kommen die Verhaltenskriterien. Aber ich glaube, wir könnten hier einen Strich ziehen für heute Abend. Aber es ist so schön, nicht wahr? Das Wort Gottes ist so süß, es schmeckt. Aber ich werde Sie gehen lassen. Sie haben, glaube ich, eine ganze Menge, dass Sie nachkauen können. Ich will Sie nicht gerade mit Kühen vergleichen, aber an dieser Stelle finde ich das schon ein sehr schöner Vergleich. Ja. Wissen Sie, ich liebe die Kühe. Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Und wollen wir lernen, nicht nur jetzt zu kauen, sondern nehmen Sie mit und kauen Sie nach. Lassen Sie sich das nochmal durch den Kopf gehen. Tun Sie, was Maria tat. Sie bewegte die Worte in ihrem Herzen. Das heißt, sie schaute sich die von verschiedenen Seiten an. Ah, das hat er gesagt. Von verschiedenen Seiten. Noch einmal in Gedanken sich vorhalten. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir, dass du uns Mut machst. Du hast so viel für uns getan. Du hast uns erwählt. Du hast uns heilig gemacht. Du hast uns gewaschen. Wir strampelten in unserem Schmutz und wir gingen immer tiefer. Aber du hast uns herausgeholt. Und du hast uns zu Vorzüglichen gemacht. Solche, die liebenswürdig waren. Und du hast uns neue Menschen gemacht. Und du bist es jetzt, der mit uns geht und uns ans Ziel bringen will. Danke, Herr, dass du uns an die Hand nimmst. Ich bitte dich, Herr, lass jeden von uns hier heute Abend Mut bekommen, mit dir den Lebensweg weiterzugehen und bereit zu sein, alles fahren zu lassen, was dir Unehre bereiten würde, was dich traurig machen würde. Lass uns, Herr, das klar werden, worauf wir verzichten sollten und dürfen, müssen. Lass, Herr, deine Liebe in uns die Oberhand gewinnen. Amen.